Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Im Spätmittelalter war Köln die größte deutsche Stadt. Sancta Colonia hatte eine fortschrittliche Verfassung, einen hohen Frauenanteil, weitgehende Bürgerrechte und die erste Universität. Kunst und Kultur entfalteten sich innerhalb ihrer Stadtmauern. Die Altkölner Malerei erfuhr einen Höhepunkt. Der Verkehr von Waren und Ideen begünstigte die geistige Entwicklung dieser frühen Großstadt. Güter und Gedanken kursierten. Kaufleute und Künstler standen in Verbindung mit vielen Teilen Europas. Eine große Rolle dabei spielten die Juden in Köln, die allerdings auch Verfolgung ausgesetzt waren. In unserer Kulturfragenreihe Geben und Nehmen geht es heute exemplarisch um Köln und die Zeit zwischen 1250 und 1500. Karl Dietmar ist Mittelalterhistoriker und Co-Autor des vierten Bandes der Kölner Stadtgeschichte, die gerade erschienen ist. Michael Köhler hat mit ihm über Stiftungswesen und Gemeinwohl als Leitidee für eine städtische Gesellschaft gesprochen.
Karl Dietmar, wie muss ich mir Köln im Spätmittelalter vorstellen? Wie groß war die Stadt?
Köln war die größte und gleichzeitig damit auch die bedeutendste Stadt, also im Deutschen Reich, obwohl es natürlich diese Bezeichnung Deutsches Reich gar nicht gab, also im Heiligen Römischen Reich, deutscher Nation. Die genaue Einwohnerzahl kann man einfach nicht eruieren. Man schätzt so zwischen 35.000 und 40.000 Einwohner, von denen aber nur maximal 2.000 das Bürgerrecht hatten. Und das Bürgerrecht war Voraussetzung übrigens, um zu Ratsherren gewählt zu werden. So, und der Rest waren eben, das nannte man in Köln, Eingesessene, die die gleichen Rechte hatten, also zum Beispiel aktives Wahlrecht. Aber diese Leute mussten dann wieder Zünften angehören, Zünften oder Gaffeln. Und der Rest der Bevölkerung, vielleicht so 30%, wenn nicht noch mehr, war eben von jeglicher politischer Willensbildung ausgeschlossen. Wobei, ich muss mich korrigieren, mehr als 50% der Frauen hatten ja auch keinerlei Mitwirkung an politischer Willensbildung.
Der Frauenanteil in Köln im Spätmittelalter ist nicht nur hoch, der überwiegt.
Ja, also das kann man auch nicht mit Quellen belegen, aber man geht einfach davon aus, auch im Vergleich mit anderen Städten, also dass in Köln wahrscheinlich so 25.000 Frauen gelebt haben und maximal dann 20.000 Männer. Und von diesen 20.000 Männern waren dann auch noch 3.000 bis 4.000 Mönche und Studenten und so weiter, die also nicht am politischen Leben und auch nicht am wirtschaftlichen Leben teilgenommen haben.
Lassen Sie uns auf den Glutkern unseres Themas das Geben und Nehmen zusteuern. Die Stadt als Ort des Austauschs und des Handels. Wir werden das nachher noch vertiefen, wenn es um Bildung geht, wenn es um Kultur geht. Nun sind wir in einer ständisch organisierten Gesellschaft mit Lehnswesen, mit Privilegien, mit Steuern, mit Abgaben. Wie ist das organisiert?
Die mittelalterliche Gesellschaft kann man wirklich als eine Gesellschaft bezeichnen, die eben nach dem Prinzip Geben und Nehmen funktionierte. Also es fängt schon an beim Lehnswesen. Da musste halt der Lehnsherr den Vasallen mit Land meistens ausstatten, um seinen Lebensunterhalt zu gewährleisten. Und umgekehrt musste der Vasall dann eben dem Lehnsherrn Treue schwören und vor allen Dingen dann eben Kriegsdienst leisten, Waffendienst leisten bei den vielen Fehden und so weiter. Und dieses Prinzip, das zog sich durch die ganze mittelalterliche Gesellschaft, vom König über die Kronvasallen bis zum kleinsten Adeligen, sagen wir es mal so, kleinsten Burgherren, also alles, was oberhalb der von Bürgern und Bauern war. Und oft genug gab es dann eben auch Mischverhältnisse. Der Lehnsherr war gleichzeitig Vasall von jemand anders und es gab da oft genug große Probleme aus dieser Situation.
Wie war das Stiftungswesen organisiert und warum war das verbreitet und erfolgreich?
Stiftungswesen funktionierte eben nach dem gleichen Prinzip. Es ging um Geben und Nehmen. Und zwar letztlich ging es immer um das Seelenheil des Stifters. Das war das sozusagen der eigentliche Grund für jede Art von Stiftung. Und eigentlich war das auf Ewigkeit angelegt. Also wenn der Stifter, ein geistliches Institut, also es waren meistens Stiftskirchen oder Klöster, sich als Objekt seiner Gabe ausgesucht hatte, dann erwartete er auf Ewigkeit Gebete für sein Seelenheil, Memorialen und so weiter. Also eigentlich war es eine Interaktion zwischen Lebenden und Toten bis zum Tag des jüngsten Gerichts. Man kann die mittelalterlichen Stifter nicht als Mäzenaten bezeichnen. Vom Mäzenaten erwartet er eine selbstlose, völlig altruistische Gabe in der Regel. Aber damals war von vornherein klar, für beide Seiten, ich gebe und du übernimmst dann die Verpflichtung, für mein Seelenheil zu beten. Also eigentlich alle Werke dieser Altkölner Malerei, man hat mittlerweile so ungefähr 250 identifiziert, die im 15. Jahrhundert in Köln entstanden sind, verdanken wir diesem Prinzip des Stifterwesens. Der Stifter, übrigens auch oft genug Stiftsherren und Pfarrer und Universitätsangehörige, beauftragten herausragende Maler mit einem Werk. Und dieses Werk wurde dann zur Ausstattung von Klöstern und Stiftskirchen übergeben. Und in Köln waren die Kartäuser ein besonders beliebtes Kloster, weil sie angeblich mit der größten Intensität und mit größter Konstanz für das Seelenheil der Stifter beteten.
Wir hören da schon raus, diese Art des Gebens und Nehmens, des Stiftungswesens ist enorm kulturtreibend. Wir werden gleich nochmal diesen Aspekt mit der Malerei vertiefen, wenn man daran eine Menge ablesen kann.
Diese Gemälde der Kölner Malerschule, wie man sie früher nannte, oder der Altkölner Malerei, haben ja den großen kunsthistorischen Nachteil, dass man ihre Erzeuger nicht kennt. Damals haben ja die Künstler, die Maler, nicht signiert. Das heißt, die Kunsthistoriker haben sich dann Notnamen ausgedacht, immer nach einem Hauptwerk, Meister des Wasserwaschen Kalvarienberges, Meister der Heiligen Sippe und so weiter. Nur durch einen glücklichen Zufall ist einer der Protagonisten der Altkölner Malerei bekannt, Stefan Lochner. Und das haben wir wiederum Dürer zu verdanken, der 1520 auf seiner Reise in die Niederlande in Köln Station machte und sich eben in der Ratskapelle, wo das Bild Altar der Stadtpatrone hing, sich dieses Bild zeigen lassen. Er hat sogar Geld bezahlt, damit man ihm die Kapelle aufschließt. Und er schrieb dann in seinem Tagebuch, ich habe das Bild vom Meister Stefan gesehen. Und so konnte man dann anhand der Zunftakten der Schilderer, das waren die Maler, fand man dann einen Stefan Lochner, der ja 1451 bei einer der größten Pestepidemien in Köln umgekommen ist. Und aufgrund dieses einen Bildes, was man hatte, konnte man dann im Stilvergleich andere Bilder, wie zum Beispiel das Weltgericht, Lochner zuordnen. Aber letztlich verdanken wir Dürer diesen glücklichen Fund.
Sie haben gerade ein Stichwort genannt, was mich auf zwei Punkte bringt, nämlich einmal das Stichwort der Pestepidemie und das zweite würde ich dann gleich auch mit dem sogenannten Judenprivileg verbinden wollen. Das erste, 1347 bis 50 etwa rafft die Pest, der schwarze Tod, etwa ein Drittel der europäischen Bevölkerung hin. Es folgen Formen von Frömmigkeit, von Totentanz, von Geißlerzügen, aber eben auch das berühmte Pogrom von 1349. Zuvor gab es aber eine Zeit intensiven Austauschs des Gebens und Nehmens, etwa das Judenprivileg von 1266. Wir müssen uns klar machen, Grundsteinlegung des Doms ist gerade 18 Jahre her. Da wird in Stein gehauen, nicht auf Papier oder Pergament, nein, in Stein gehauen, im Dom ein Judenprivileg errichtet, weil hier die größte Gemeinde war. Warum hat man das getan? Was hat man sich davon versprochen im Hinblick auf unser Thema des Gebens und Nehmens?
Die jüdische Gemeinde Kölns war ja die größte in Deutschland, zumindest von der Zahl ihrer Mitglieder her. Es gab in Mainz, Speyer und so, gab es vielleicht theologisch bedeutendere Gemeinden. Aber hier, dies war die größte und die war natürlich, hatte auch ein wirtschaftliches Potenzial. Die Handelsbeziehungen der Kölner Juden, die reichten ja bis in Orient hinein und bis nach Spanien und so weiter. Insofern waren die Juden auch ein wirtschaftlicher Faktor. Und sie haben zunächst nur dem Erzbischof als Schutzherren dann auch so ein, ja, muss es so sagen, Schutzgeld bezahlt. Aber ab 1321 ist die Stadt als zweiter Schutzherr der Juden aufgetreten und hat auch Schutzgeld bekommen, sogar erheblich mehr als der Erzbischof. Das hatte aber eine gewisse Tradition. Also die Juden hatten in Köln immer mehr Freiheiten und immer mehr Rechte als in anderen Städten und waren auch nicht so diesen Gewalttätigkeiten ausgesetzt. Also man geht ja immer davon aus, nur vor dem ersten und zweiten Kreuzzug und dann bei dem Pestjahr 1349 gab es Pogrome. Stimmt nicht. Es gab zu jeder Zeit Gewalttätigkeiten im Deutschen Reich, zu jeder Zeit. Aber gerade in Köln waren sie eben diesen Gewalttätigkeiten nicht ausgesetzt seit dem Zweiten Kreuzzug und hatten im Gegenteil Rechte, die auch innerhalb der Stadt oft Ärger hervorriefen. Also zum Beispiel, wenn es Grundstücksstreitigkeiten zwischen Christen und Juden gab, wurde das vor dem jüdischen Gericht verhandelt. In Zeiten zunehmendes Antijudaismus haben sich dann oft Domherren und vor allem Geistliche darüber beschwert, über dieses Privileg. Dann hat man es irgendwann, hat der Erzbischof aufgesprochen, er wollte das ändern, aber es kam gar nicht mehr dazu, denn dann kam eben dieses furchtbare Pogrom, wobei man zwei Dinge sagen muss. Das Pogrom fand ein halbes Jahr vor dem Ausbruch der Pest in Köln statt, also schon im August, und erst im Dezember gab es die ersten Pesttoten. Und zum Zweiten kann man natürlich die Frage stellen, warum sind die Kölner Juden nicht geflüchtet aufgrund der Nachrichten am Oberrhein? Vom Oberrhein hat sich ja eine Blutspur am Rhein entlang gezogen, Pogrome und so weiter. Warum sind sie nicht geflohen? Antwort: A, wohin hätten sie fliehen können? Und B, war natürlich so, dass sie sich auf die Schutzzusage des Kölner Rates und des Erzbischofs verlassen haben. Der Kölner Rat hat noch Anfang Januar 1349 seinen Straßburger Kollegen gesagt, diese Begründung für die Pogrome stimmen nicht, die Juden haben nicht die Brunnen vergiftet, das ist eine göttliche Strafe und wir werden unsere Juden schützen. Als es dann passierte im August, an der Bartholomäusnacht übrigens, bezeichnenderweise, als es dann passierte, hat der Rat nichts getan, um dieses Schutzversprechen zu erfüllen, hat das Pogrom zugelassen. Der Erzbischof konnte nichts tun, er war gerade 10 Tage vorher in Paris gestorben. Was man dann dem Rat wirklich vorhalten muss, ist die Tatsache, dass man eben dann 2 Jahre lang mit dem Erzbischof um das Gut der getöteten Juden gestritten hat, aber nichts getan hat, um diejenigen, die überlebt haben und geflüchtet sind, irgendwie zu entschädigen.
Karl Dietmar, wir reden darüber nicht, weil das ein beiläufiges Ereignis ist. Wir werden 2021, wird die archäologische Zone in Köln in der Altstadt eröffnet werden. Und dann geht es darum, dass 321, also vor 1700 Jahren, Kaiser Konstantin das Christentum und gleichwertig neben das Judentum gestellt hat und anerkannt hat. Also das ist nicht irgendwas und das wird auch hier in Köln sehr groß begangen werden. Ich möchte auf einen Punkt kommen, der sehr, sehr wichtig ist. Erfurt erhält 1379 päpstliches Privileg zur Errichtung einer Universität. Es dauert aber länger. Kurzum, die erste wird 1388 in Köln als städtische Universität errichtet. Dem geht aber etwas sehr, sehr Wichtiges voraus, das müssen wir erwähnen. Das sind nämlich die Bestrebungen eines Universalgelehrten. Wer ist das, wie heißt der und warum ist er wichtig?
Der Mann ist bekannt als Albertus Magnus. Als er noch in Paris an der Universität lehrte, hieß er Albert di Colonia. Er ist in zweifacher Hinsicht unglaublich wichtig, A, für die Stadt und B, natürlich auch für die ganze abendländische Geistesgeschichte. Ich fange mal mit der Stadt an. Also er ist ja dann 1248 wahrscheinlich sogar schon zur Grundsteinlegung des Doms hier nach Köln gekommen, mit dem Auftrag, hier ein Generalstudium für die Dominikaner einzurichten. Er war Dominikaner und Dominikaner waren ja ein Bettelorden, der offizielle Name lautet Ordo Fratrum Predicatorum, also Orden der Prediger, Brüder.
Bekannt für ihre Gelehrsamkeit und für ihre rhetorische Begabung.
Ja, und deswegen waren die Leute auch sehr beliebt und konnten sozusagen tatsächlich vom Betteln und von den Spenden der Gläubigen leben. Das führte übrigens in Köln anfänglich immer wieder zu Ärger mit den Pfarrern, denn die Leute sind dann nicht mehr in die Pfarrkirche zur Predigt gegangen, sondern haben sich lieber die Dominikaner angehört. Später hat sich das dann gegeben und im 15. Jahrhundert war es teilweise so, dass die Pfarreien sogar an speziellen Feiertagen Dominikaner zur Predigt eingeladen haben. Zurück zu Albertus Magnus. Er hat also dieses Generalstudium eingerichtet. Das war also die Ausbildungsstätte des Ordensnachwuchses. Es gab viele berühmte Schüler aus ganz Europa. Der bekannteste ist wahrscheinlich Thomas von Aquin. Insofern hatte dieses Generalstudium einen herausragenden Ruf, auch im 14. Jahrhundert noch. Wenn wir jetzt auf die geistesgeschichtliche Bedeutung Alberts zu sprechen kommen, dann muss man natürlich sagen, dass er einer derjenigen war, die die Rezeption der griechischen Philosophie, speziell der Philosophie von Aristoteles, befördert hat, unglaublich befördert hat. Diese Philosophie war ja heidnisch und ist dazu noch von den Arabern, von den Mauren in Spanien, ins Abendland gekommen. Also insofern gab es auch immer wieder Verbote, zum Beispiel an der Pariser Universität überhaupt über Aristoteles zu sprechen. Und Albert hat es eben geschafft.
Er nimmt gewissermaßen aus der Obhut der Araber diesen Aristoteles und gibt ihm dem Abendland. Also während wir gerade sprechen, merke ich das gerade. Das ist sehr bedeutsam für das, was wir gleich entwickeln werden, nämlich die Idee des spätmittelalterlich-städtischen Gemeinwohlgedankens.
Man kann Albert sozusagen als den Geistesmenschen bezeichnen, der die griechische Philosophie mit der christlichen Theologie versöhnte, sie zusammenbrachte. Man konnte also von nun an auch mit dem Werkzeug der Philosophie theologisch arbeiten, Bibel interpretieren, Kirchenväter auslegen und so weiter. Man muss allerdings weiterhin berücksichtigen, dass die Theologie nach wie vor die oberste Wissenschaft war, also auch an den Universitäten. Deswegen hat also auch das Studium an dieser Fakultät sehr, sehr lange gedauert und geht manchmal aus von 10 bis 12 Jahren, weil man erst die anderen Fakultäten, also meistens die juristische Kirchenrecht gemacht hat, ehe man dann zu den Theologen ging.
Das ist deshalb so wichtig für unser Thema, weil dieser Albert, der im Übrigen in der Krypta von St. Andreas beerdigt ist, wo Johannes Paul hingekommen ist, die kann man besuchen, nicht nur weil da die Glasfenster von Markus Lüpert sind, sondern weil da auch die Krypta von Albertus Magnus ist, der kommentiert schon 1258 die nikomachische Ethik des Aristoteles. Und, das ist jetzt für unser Thema wichtig, er erkennt, dass zur Leitidee der städtischen Verfassung die Orientierung am Gedanken des Gemeinwohls zählt. Wenn der heute leben würde, wäre der wahrscheinlich ein Freund des Mietendeckels oder ähnlicher Dinge. Etwas ernsthafter gesagt, in seinem Kommentar des Aristoteles sagt er, ich lasse jetzt mal das ganze Lateinische weg, dass der Mensch als politisches Wesen hinsichtlich seiner Ausstattung nur gut leben kann, wenn er in Gemeinschaft lebt, also in Rücksichtnahme. Da drückt sich der christliche Gedanke aus, aber auch der städtepolitisch verfasste Gedanke aus. Alles Gemeinwesen ist auf das Gemeinwohl gerichtet, nicht auf den Einzelnen. Ist doch ein toller, moderner Gedanke, ne?
Ja, es blieb ja nicht nur beim Gedanken. Er hat es ja auch zumindest versucht, das politisch umzusetzen. Gibt es ja diesen berühmten großen Schied, mit dem er die Auseinandersetzung zwischen dem Stadtherrn, dem Erzbischof und der Bürgerschaft schlichten wollte. Und wenn man diesen Schied studiert, dann merkt man, dass er sich also vorher intensiv auch mit der Staatslehre des Aristoteles beschäftigt hat, also die Politeia gelesen hat und dann die verschiedenen Staatsformen und zum Ergebnis gekommen ist, dass das Beste, auch im Sinne des Gemeinnutzes, eine gemischte Verfassung ist. Der Erzbischof ist mit vollem Recht weltlicher und geistlicher Herr dieser Stadt. Aber andererseits muss er die Rechte der freien Bürger, die Rechte und die Privilegien der Bürger beachten und darf da nicht eingreifen. Also vor allem die Privilegien, die die Kölner von Kaisern und Päpsten bisher erhalten hatten. Also es war sozusagen ein Praxistest der aristotelischen Philosophie.
Das war ein moderner Gedanke.
War natürlich ein wahnsinnig moderner Gedanke schon für diese Zeit. Auf der anderen Seite war möglicherweise das auch der Grund für das Scheitern. Denn eigentlich ging es schon ein, zwei Jahre später, haben sich diese Streitigkeiten zwischen Erzbischof und Bürgerschaft fortgesetzt. Und die endeten ja dann 1288 in dieser Schlacht von Worringen, mit der die Kölner zunächst faktisch selbstständig worden oder unabhängig worden. Und vielleicht darf man in dem Zusammenhang auch mal sagen, dass gerade in dieser Zeit an der Pariser Universität der Unterschied entwickelt wurde zwischen de jure und de facto. Also, dass man sich dieses Widerspruches damals schon bewusst war, ist eigentlich auch sehr, sehr modern.
Das heißt, dass das Geben, auch das Bildung geben, in einem viel umfassenderen Sinne gedacht wurde.
Wir haben ja eben seit dem 13. Jahrhundert eine zunehmende Verschriftlichung sowohl der Verwaltung als auch des Handels und so weiter. Und da entstand auch in bürgerlichen Kreisen eben der Wunsch nach Schulbildung.
Handwerker lernen lesen und schreiben.
Ja, und dafür hat man die Fahrschulen gegründet. Und weil in Köln die Frauen in der Wirtschaft eine so bedeutende Rolle spielten, hat man sogar, zumindest für Mädchen aus der Ober- und der Mittelschicht, Mädchenschulen eingerichtet. Also auch in der Hinsicht ist Köln so ein Vorreiter.
Wir sprechen an den Weihnachtsfeiertagen. Wie muss ich mir Köln Weihnachten vorstellen? Also zwischen 1280 und 1500.
Man hat natürlich auch Weihnachten gefeiert, ganz klar. Aber eben anders als heute. Man ging in die Kirche, man feierte dann im Familienkreis, aber man schenkte sich noch nichts. Es gab Geschenke schon, aber nur fürs Gesinde oder für den Küster oder für den Gaffelboten. Mich erinnert es immer so ein bisschen an das Neujährchen für die Leute von der Müllabfuhr und für die Briefträger. Was unser Weihnachten heute ausmacht, der Tannenbaum, der Weihnachtsbaum und die Geschenke, das hat sich dann erst später durchgesetzt. Und da war auch teilweise auch die Reformation dran schuld, muss man sozusagen. Das wissen die wenigsten. Nach Weihnachten ging es eigentlich erst los mit der Feierei, denn da gab es die Zeit der berühmten oder damals sogenannten 12 Nächte. Das heißt, vom 26. Dezember, das war der Tag des heiligen Stephan, des ersten christlichen Märtyrers, bis zum Dreikönigsfest am 6. Januar, folgte ein Feiertag dem anderen. Und in dieser Zeit galt natürlich auch die Arbeitsruhe, also die Pflicht, also das Verbot an Sonn- und Feiertagen zu arbeiten. Man stellt sich ja die mittelalterliche Gesellschaft oft vor als eine unglaublich hart arbeitende Bevölkerung. Das ist auch so. Vor allen Dingen auf dem Land, wo ja 90% der Leute lebten, war harte Arbeit angesagt. Aber auf der anderen Seite gab es eben dann auch zum Ausgleich die Feiertage. Also zu diesen 52 Sonntagen, an denen die Arbeitsruhe vorgeschrieben war, hat dann eine Provinzialsynode im Jahre 1308 noch 52 Feiertage festgelegt. Also hatten die Menschen damals ungefähr 100 arbeitsfreie Tage und das entspricht ja fast dem, was seit der Abschaffung der Samstagsarbeit hier in Deutschland gang und gäbe ist. Also eigentlich war das auch schon ein relativ moderner Gedanke.
Ich habe bei Ihnen gelernt, dass die Frauen nicht nur eine große Bedeutung hatten, sondern dass die wirtschaftlich potent waren, von Einfluss waren. Und das hat dann auch zu einer ganz eigenständigen Organisationsstruktur geführt. Das müssen Sie uns erklären.
Also Frauen spielten in der stadtkölnischen Wirtschaft immer eine große Rolle. Also in jeden Zünften. Man muss überhaupt sagen, dass die Frauen in Köln viel mehr Rechte hatten und mehr wirtschaftliche und finanzielle Möglichkeiten als in anderen Städten.
Das ist ungewöhnlich. Wie kommt das?
Möglicherweise durch den Frauenüberschuss und dann...
Sie waren einfach zupackender.
Ja, wahrscheinlich. Und dann war es natürlich so, also das sind so Theorien, bis zu einer gewissen Zeit waren die Kaufleute, haben die Reisen selber gemacht. Die sind also bis nach London gefahren mit dem Boot oder mit dem Wagen und so weiter. Und dann haben die Frauen sozusagen zu Hause die Geschäfte gemacht. Da gab es eben auch die Arbeitsteilung zwischen Verwaltung oder Verkauf. Was ich mit den größeren Rechten sagen wollte, war eben, sie hatten mehr wirtschaftliche Möglichkeiten. Sie waren testamentarisch anders gestellt. Dann gab es auch das sogenannte Frauenzeugnis. Also Frauen hatten vor Gericht, wenn sie vereidet waren, dieselbe Rechtsstellung wie Männer. Das natürlich dem Bürgerrecht und so total widerspricht. Aber wenn eine Frau eine Aussage machte, hatte die gleiche Bedeutung oder genau die gleiche Aussagekraft wie ein Mann. Wie gesagt, Frauen spielten auch in den Zünften und Gaffeln eine große Rolle. Und mit zunehmender Spezialisierung haben sich dann sogar in Köln für bestimmte Branchen Frauenzünfte gebildet, in denen allerdings auch Männer vertreten waren. Also es mussten immer eine Zunftmeisterin und ein Zunftmeister gewählt werden, der die Frauenzunft dann nach außen vertrat. Und die Frauenzünfte durften natürlich auch keine Vertreter in den Rat entsenden. Aber sie hatten eben die Möglichkeit, eigene Organisationsstrukturen, sie konnten die Lehrzeit anders einrichten als Männerzünfte. Als Abschluss, Frauenzünfte gab es in ganz Europa nur in Köln und in Paris.
Wir haben über die Wichtigkeit von Bildung gesprochen. Wir haben über Albertus Magnus gesprochen, der aus Paris kommt, nach Köln diesen Gedanken mitbringt, auf den dann die Gründung der Universität lange nach seinem Tod und so weiter zurückgeht. Aber das zeigt doch, dass der Verkehr an Waren und Ideen über den Rhein beispielsweise ganz wichtig war. Also der Austausch, das Geben und Nehmen mit dem anderen und den anderen ist eigentlich der Quell für Modernisierung in unseren Städten gewesen.
Das ist ja eins der Kennzeichen des Spätmittelalters, das man in früherer Zeit so immer unterschätzt hat. Also die Internationalität des Spätmittelalters ist unglaublich groß. Also jetzt natürlich, was den Handel angeht, was den Austausch angeht, aber vor allen Dingen im Bildungswesen. Man muss sich vorstellen, mit dem Abschluss an einer Kölner Universität oder mit dem, sagen wir, als Bachelor, den man in Köln gemacht hat, konnte man ohne jede Einschränkung, konnte man nach Salamanca gehen, konnte man an allen europäischen Universitäten weiter studieren. Das muss uns die EU erstmal nachmachen.
In den Kulturfragen hörten Sie den Historiker Karl Dietmar im Gespräch mit Michael Köhler über Köln im Spätmittelalter.